9.
Ja, dann will ich Ihnen zumindest heute zunächst ein paar Informationen geben, und zwar zum Thema Transition Resource Group für Impairment. Ich habe gedacht, ich berichte Ihnen mal ganz kurz über das, was die Arbeitsgruppe jetzt seit Start der Tätigkeiten getan hat. Erstmal so ein paar allgemeine Dinge. Ich kann im zweiten Schritt auch gerne ein paar Details zu den eigentlichen Themen noch bieten. Ich denke aber, es wäre vielleicht am wichtigsten heute, dass Sie einfach mal ein paar Gedanken dazu äußern, inwieweit Sie sich in Zukunft auch mit der Arbeit dieser Transition Resource Group befassen wollen, damit wir uns zumindest darauf einstimmen können. Also zunächst mal zu den Fakten. Es ist die zweite Transition Resource Group dieser Art, die gegründet wurde. Sie hat in dem Fall nicht den Namen TRG, sondern zur Abgrenzung zu der zu Revenue Recognition heißt die ITG. Nun sei es drum, im Prinzip ist vieles das Gleiche, wie wir es von der TRG für Revenue Recognition kennen.
Nein, ist sie nicht, weil sie ITG heißt, andere Fragen zur Transition ausklammert explizit und nur Impairment-Fragen diskutiert. Deswegen sind natürlich viele interessante Themen, die eingereicht worden sind, schon mal direkt wieder runtergeflogen, weil sie keinen unmittelbaren Bezug zu Impairment haben.
Na gut, das ergibt sich natürlich aus der Themenstellung, aber zur Zwecksetzung der Gruppe an sich sind die definierten Eckpunkte sind im Prinzip die gleichen wie bei der TRG für Revenue Recognition. Hier, Sie haben auf jeden Fall recht, geht es allerdings nur nicht um den gesamten Standard, sondern um den einen Themenausschnitt. Und was ich auch gleich zu Anfang noch sagen will, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Die ITG wurde nur vom ISB gegründet. Das liegt daran, dass die Regelungen eben nicht einheitlich, insbesondere die zu Impairment, nicht einheitlich verabschiedet sind. Das erklärt vielleicht auch, dass hier die Gruppenstärke deutlich kleiner ist. Es sind also derzeit 12 Mitglieder. Ich glaube, bis 15 sollen es sein dürfen. Die sind genau zur Hälfte aus Banken und BP-Vertretern und ja, weltweiter Fokus. Wir haben einen von der Deutschen Bank dabei. Also insofern vielleicht, wenn wir irgendwie mal näher an Informationen rankommen würden, vielleicht ist das für uns ein kleiner Vorteil. Es gab neben einer formalen Telefonkonferenz Ende letztes Jahr, gab es jetzt eine erste Sitzung, die ist vor knapp 4 Wochen gewesen. 2 weitere sind für dieses Jahr noch geplant. Was danach passiert, ist nicht bekannt. Soweit vielleicht die Eckpunkte zur Gruppe. Es gibt bislang noch gar kein offizielles Protokoll, also auch nach 4 Wochen habe ich beim ISB nichts gefunden, aber ich habe zum Glück eine anderweitige Unterlage gefunden, die hatte ich Ihnen ja auch beigefügt, aus denen die bisher diskutierten Themen und auch vor allem die eingereichten Themen hervorgehen. Ich würde es zunächst mal ganz kurz zusammenfassen, was inhaltlich in der Gruppe besprochen wurde. Das Vorgehen ist, so wie wir es von der anderen Gruppe kennen, so, dass Themen, die eingereicht werden, zunächst vom ISB selbst beurteilt und priorisiert werden. Daraufhin wird dann festgelegt, was in dieser bzw. jetzt für die nächste Sitzung aufgeschoben wurde. Und der ISB ist auch in den Sitzungen dabei, sodass also die Diskussionsergebnisse der Gruppenmitglieder, die zunächst ihre Meinung austauschen und letztlich dann auch ein Votum abgeben, dann an den ISB unmittelbar übermittelt wird. Und der ISB entscheidet dann, wie man künftig mit den Ergebnissen verfährt. Für die aktuellen Themen ist, außer dass ein Urteil gesprochen wurde oder, sagen wir mal, ein Meinungsbild aus der ITG eingeholt wurde, natürlich noch nicht entschieden, was passiert, aber es liegt daran, dass eben erst 8 Themen besprochen wurden. Es gibt auch so eine Liste, ein Submission-Log, da wird regelmäßig aufgelistet, was eingereicht ist und daraus kann man auch erkennen, dass von den bisher, glaube ich, 12 oder 13 Themen eben 8 schon besprochen wurden. Ein paar wurden aus formalen Gründen aussortiert, weil sie da nicht hingehören und 2 oder 3, die kamen halt relativ spät, die sind dann also schon für den September vorgetragen. Ich habe das mal ganz kurz für mich so versucht zu systematisieren und habe festgestellt, von den 8 Themen ist 1, was unmittelbar den Anwendungsbereich betrifft, 4 betrifft die Bewertung oder die Ermittlung des Impairment-Betrags meinetwegen und 3, da geht es so um Zeitpunkt oder Zeitraum, der eine Rolle spielt. Ebenfalls so ganz grob überschlagen würde ich sagen, die Ergebnisse, die also aus der Diskussion kommen, lauten in 5 Fällen, dass der Standard ziemlich klar sagt, was in dem besprochenen Fall geregelt ist oder wie anzuwenden ist. In 2 Fällen so teils und lediglich in einem dieser 8 diskutierten Fälle kam das Urteil raus, da wird die Anwendung schwierig bzw. eine größere Herausforderung. Das muss noch nicht viel sagen, aber ich habe mir gedacht, zumindest was man halt schon mal ablesen kann, das ist vielleicht das, dass es hier so eine Art kleine Tendenz gibt, dass eben doch großer Teil der Fragen durchaus als klargestellt beurteilt werden. Ja, das ist vielleicht so erstmal in Zusammenfassung das, was ich zu den Themen sagen würde. Jetzt ist die ganz einfache Überlegung, wir können das natürlich regelmäßig verfolgen und ich wollte nur mal zur Diskussion stellen, inwieweit Sie Vorstellungen oder Ideen haben, wie eng wir da dranbleiben, auch was Sie, außer dass Sie die Informationen regelmäßig zur Kenntnis nehmen, ob Sie gegebenenfalls irgendwelche Schritte so vorschlagen könnten, sodass wir rechtzeitig darauf vorbereitet sind.
Mal einen Vorschlag. Ich habe mir die Sachen auch mal angesehen. Bei manchen fragt man sich wirklich, warum wird da eine Frage gestellt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir nicht unbedingt alle Punkte durchgehen, sondern jetzt kommt halt die Frage, wie wir es am besten aussuchen. Vielleicht das nochmal vor den Sitzungen zirkulieren lassen an die Teilnehmer hier und sagen, welche von den Punkten sind denn jetzt hier kritisch, welche sollte man hier nochmal besprechen. Dass man da so ein bisschen filtert. Und wäre das eine. Weil, also jetzt die Punkte alle durchzusprechen, manche da, muss ich wirklich sagen, also das halte ich jetzt nicht für zielführend, aber vielleicht mal so als erster Aufschlag, ob wir so an die Sachen herangehen.
Es wäre dann vor allen Dingen die Frage, ob wir es im Vornhinein oder im Nachhinein besprechen. Also vor der Sitzung, um im Zweifelsfall auch dem deutschen Mitglied nochmal einen gewissen Hinweis zu geben, hier drauf zu achten, oder im Nachhinein, wenn die Sitzung gelaufen ist, sodass man dann im Grunde genommen das Ergebnis sieht.
Ich würde es mal so oder so machen. Wenn wir die Sachen haben, gesammelt vor einer Sitzung, dann in die Runde und dann vielleicht auch noch schon mal aussortieren. Das wäre ein Punkt, den man vorher schon mal besprechen kann, bevor es da besprochen wird. Es ist halt die Frage, ob die Runde hier reicht oder ob man vielleicht noch einen etwas weiteren Outreach macht bei den Constituents und sagt, hier sind die Punkte, gibt es jetzt Sachen, die wir hier besprechen sollten und die wir dann vielleicht auch dem deutschen Mitglied im Vorhinein schon mal zu oder zumindest mal ein paar Hinweise geben.
Ich fände das gut, ähnlich wie bei dem Revenue-Thema eine deutsche Anwendergruppe zu fragen, ob es da Interesse gibt.
Sie ist, glaube ich, nicht aufgelöst. Ne? Wäre das jemand, unter dem man es noch ein bisschen.
Wie frühzeitig liegen denn Unterlagen dann zu den Themen vor?
4 bis 6 Wochen normalerweise vorher.
Das ist, glaube ich, auch ein Zeitproblem, vorab irgendwie was einzuholen.
Also, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich bin ziemlich sicher, dass es mehr als 2 Wochen vorher auf keinen Fall so ist. Was heißt, wir müssten mal überlegen, ob man es schafft, wenn die Themen oder Unterlagen vorliegen, man sie rumschicken kann, Feedback einsammeln oder eine Telco, ob irgendwas innerhalb von einer Woche realistisch ist. Ich glaube, mehr Zeit bleibt uns nicht, um das dann, sagen wir mal, als kurzes Feedback zusammenzutragen.
Es kann bestenfalls also ein erstes Stimmungsbild sein, mehr kriegen wir nicht hin. Und ich überlege mir auch, ob wir halt die Leute, die im Augenblick in der Arbeitsgruppe sitzen, dazu die richtigen sind. Denn die Leute, die hier drin sind, sind ja auch nicht zwingend die Bilanzierer aus den Unternehmen, sondern es sind ja Leute, die im Grunde genommen auch prozessorientiert arbeiten. Und die haben wir mal definitiv in der Arbeitsgruppe Finanzinstrumente nicht sitzen. Das sind alles Bilanzierer. Da hatten wir eine Risikomanagerin drin, aber wir haben die Gruppe ja auch, sag ich mal, gezielt nochmal zusammengestellt, um mit denen die Hedge-Accounting-Vorschriften zu diskutieren. Und das sind im Zweifelsfall eben ganz andere Leute als diejenigen, die sich um den Impairment-Prozess kümmern. Also da müssten wir im Zweifelsfall nochmal neu sortieren.
Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir vor den Sitzungen irgendwie eine Positionierung und einen Input hinkriegen, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist jetzt, wie kann man im Nachhinein noch reagieren auf Dinge, die einem irgendwo komisch vorkommen in der Diskussion oder die dann vom Ergebnis nochmal diskussionswürdig erscheinen. Also wie ist da der Prozess jetzt, was die. Es gibt irgendwann ein Ergebnisprotokoll oder eine Beschlusslage zu den aufgeworfenen Fragen oder auf die man da noch Stellung nehmen kann? Oder ist das so, dass das dort diskutiert wird und dann ist das abgehakt und das war's? Oder?
Ich glaube, das Schwierige ist, für den ISB irgendeinen Prozess anzustoßen, der eben nicht gleich wieder in Verbindung gebracht wird mit dem, was wir in der THG gerade an unguten Erfahrungen gemacht haben. Deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht der IASB überhaupt kein Protokoll erstellen wird, um dem Ganzen nicht eine größere Legitimation zu geben, die man am Ende des Tages eben gar nicht haben will. Und es kommt ja nicht umsonst der Hinweis, nicht unter Vorsitz des IASB tagt diese Gruppe, sondern der IASB nimmt an diesen Sitzungen teil, die treffen sich und dann ist gut. Ja? Und die Frage, ob das überhaupt in irgendeiner Form Standard Setting Activity entfaltet, ist eine Sache, die völlig losgelöst davon beurteilt wird. Und dann kämen wir im Grunde genommen auch erst ins Spiel. Also wenn wir jetzt im Grunde genommen diese Prozesse spiegeln würden, diese einzelnen Sachverhalte uns angucken würden, sagen würden, wir sind da mit irgendeiner Meinung, die die ITG geäußert hat, nicht einverstanden, dann wäre das schon ein bisschen schräg, weil wir uns dann im Grunde genommen eigentlich gegen eine Praxismeinung stellen würden und nicht zwingend gegen eine IASB-Meinung, einen IASB-Entwurf. Es ist ja kein offizieller Due Process, der da angestoßen wird.
Aber es gibt die Staff Paper, oder? Also es gibt zu jedem Jahr ein Staff Paper und im Staff Paper steht die Staff Version drin. Ja. Und wenn wir mit dem Staff Paper nicht übereinstimmen, können wir aber schreiben, oder?
Das könnte man machen. So wie ich es jetzt gesehen habe, ist es in den meisten Fällen ja so, dass die ITG-Member sich der Sichtweise des Stabes angeschlossen haben. Und die Dinge, wo man in irgendeiner Form Schwierigkeiten gesehen hat, waren nicht Fälle, wo man gesagt hat, wir stimmen mit dem Ergebnis fachlich nicht überein, sondern wo man gesagt hat, da glauben wir, dass es einfach von der Umsetzung her schwierig sein wird. Was ja eine andere Ebene ist.
Also ich sehe durchaus einen Ansatzpunkt, wie man nach einer erfolgten Diskussion in der ITG an die Themen rantreten kann. Der ISB sagt ja ausdrücklich, dass, ich lese das mal so vor, ISB will determine what action, if any, will be taken on each issue. So dass also der ISB selbst ja vorsieht, erst später zu entscheiden, was man daraus macht aus den Diskussionsergebnissen. Man kann vermuten, dass die das vielleicht sogar auch erst gebündelt, nachdem viele Themen durch sind und man nicht jetzt schon nach den achten entscheidet und dann guckt man mal im September, was sich bei den nächsten ergibt. Also praktisch gedacht, wenn wir es für relativ schwierig halten, schon im Vorfeld, in der kurzen Zeit vor einer Sitzung, fundiertes Feedback einzubringen, auf welchem Kanal auch immer, dass es sich durchaus lohnt, danach auch nochmal über die Themen zu reden. Vielleicht ist es sogar sinnvoller, wenn man die Vorlage und die Ergebnisse einer Diskussion kennt, da hat man schon mehr Argumentationsbasis. Und zeitlich gesehen sind wir da auch komfortabler.
Wie du schon sagst, Andreas, was da diskutiert wird, ist ja nur mal so eine, so verstehe ich das, eine Anregung fürs IASB, muss ich da nochmal tätig werden. Und dann haben wir ja sowieso, also man kann natürlich auch sagen, nur diese Dinge, die da durchgehen, wo man sagt, ich muss nochmal tätig werden, sind doch eigentlich von Interesse. Dann hätten wir ja sowieso noch, wenn am Ende das alles durchfließt und dann wird alles gesagt, ist alles klar, ist alles in Ordnung, wird nichts mehr gemacht, dann können wir auch sagen, ja, das ist halt so. Weil was da ja an Meinungen geäußert wird, würde ich jetzt immer als non-authoritative ansehen. Also wenn das ISB da nichts, wer auch immer da was sagt und vielleicht sagt einer, oh, ist aber schwierig und kann, ja, okay. Aber solange der Standard oder irgendwas nicht geändert wird oder durch Beispiele klargestellt wird, vielleicht werten wir das Ganze dann auch nur.
Gut, wenn es ein Ergebnisdokument gäbe, ja, und das kann auch non-authoritative sein, dann könnte es trotzdem helfen, irgendwie mehr Licht ins Grau zu bekommen und bei der Umsetzung zu helfen, also im Sinne einer Klarstellung.
Wenn jetzt das ISB sagt, es gibt jetzt ein Protokoll, nehmen wir mal das GAP 1, was wäre denn dann, es wird jetzt im Standard nichts geändert. Also das muss ja dann ein Protokoll sein, wo man vielleicht sagt, naja, ist vielleicht nicht ganz klar im Standard, aber eigentlich sind wir alle der Meinung, das ist wohl so und so gemeint. Und dann sagen wir, ja, aber der Staff oder das ISB sagt, ja, aber wir sind der Meinung, das ist klar, das wird ja sehr wahrscheinlich dann so sein, bei so klein. Was würden wir denn da machen? Würden wir dann irgendwie sagen, stellt das doch klar, oder?
Also ich kann zumindest mal die eine Aussage bestätigen, der ISB sagt ausdrücklich, dass das, was da an Ergebnissen rauskommt, ist non-authoritative. Das ist also von vornherein festgelegt. Inwieweit das so eine Art NIFRIG-Charakter kriegen könnte, es ist halt irgendwo mal aufgeschrieben, das kann ich noch nicht beurteilen, da es ja noch nicht offiziell dokumentiert ist. Es wurde mal versprochen, dass die Ergebnisse publik gemacht werden. Also irgendwo muss man dann später auch das, was aus der Diskussion rauskommt, schriftlich finden. Wahrscheinlich ist pragmatisch gedacht, ist alles Mutmaßung, ja, aber pragmatisch gesehen muss man wahrscheinlich dann wirklich darauf reagieren, wenn es irgendwas ist, was einem, was wirklich der Praxis oder sagen wir mal der vermuteten Praxis widerspricht, wo man sagt, also wenn das so stehen bleibt, wie es da geschrieben ist, das geht wirklich nicht oder das macht große Schwierigkeiten, dann müsste man wirklich erstmal auf den Sachverhalt deutlich hinweisen und dann vielleicht auch nochmal die Form oder die, sagen wir mal, die Verbindlichkeit der Ergebnisse dann doch mal diskutieren.
Ich hätte eine Frage, Frau Lehmann. Ist Ihnen bekannt, ob die BaFin in irgendeiner Form eingebunden ist? Ich meine, es sind ja Beobachter dabei, zwei vom Basler Ausschuss und einer von JOSCO, das dann auch gleichzeitig der Vertreter ESMAS ist. Haben Sie da irgendwie einen Austausch vorher, hinterher irgendwie?
Also bei uns ist das bisher noch nicht angekommen, das Thema. Also ich höre mich gerne nochmal um, aber bisher überhaupt nicht.
Gut, oder würde es helfen, auf Basis von diesem Protokoll von Deloitte dem deutschen Vertreter noch eine Rückkopplung zu geben, wenn man das eine oder andere seltsam findet? Dass der das da nochmal reinbringt in den Kreis.
Ich habe auch noch die Protokolle von KPMG, EY und PwC. Es sind also vier Protokolle.
Aha. Okay, ich weiß nicht, ob ich die alle parallel lesen will, weiß ich nicht.
Nein, aber in unterschiedlicher Länge. Das von EY hat zum Beispiel nur vier Seiten.
Ja. Die Frage ist ja, ich weiß nicht, kann man das sagen, wenn die jetzt zum Thema behandelt haben, und dann hat ja der deutsche Vertreter sehr wahrscheinlich auch Input gegeben, kommt das dann nochmal, also das wäre ja dann die Idee, wenn man sagt, also da haben wir jetzt wirklich Probleme mit, kann man das dann nochmal auf die Agenda nehmen, dass er dann sagt, also das haben wir zwar letztes Mal besprochen, aber hier habe ich doch nochmal was. Geht das?
Also ich gehe mal davon aus, dass jedes Mitglied, was dort diskutiert, kann durchaus auf ein Thema zurückgreifen oder verweisen, was eben schon mal diskutiert wurde. Letztlich kann auch eine ähnlich gelagerte Frage eingereicht werden von Ihnen, von mir. Also auf die Art könnte man es auch noch mal anbringen. Mir scheint, das ist in Ihrem Sinne und das hätte ich so oder so auch im Kopf gehabt, ich nehme einfach mal Kontakt auf mit dem Mitglied der Deutschen Bank und bespreche einfach mal, kann mir auch mal einen Eindruck schildern lassen, berichte aber auch mal von unserem Gespräch hier und mache einfach mal bewusst, dass wir uns auch zumindest mit den Ergebnissen im Moment beschäftigen und versuche mal zu eruieren. Vielleicht gibt es weitere Informationen, die ich also aus der Gruppe so bekommen kann auf die Art. Vielleicht kriege ich auch ein Signal, inwieweit Input gewünscht ist oder hilfreich ist oder nicht.
Der ist ja auch kein Accountant, insofern geht bei mir der Blutdruck hoch bei Themen, die den Ausweis betreffen, die dem vollkommen egal sind wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt, also das Topic 3 zum Beispiel, das hat mir, wenn wir einsteigen wollen heute, weiß ich nicht, in Inhalte hier von diesen Themen, oder wollen Sie alle kurz nochmal anreißen, oder hat ja jeder das gelesen wahrscheinlich, oder?
Ich würde es von Ihnen abhängig machen.
Also,
also ich hätte nicht einfach alle Themen jetzt durchgenudelt, sondern Herr Weber, wenn Sie sagen, Sie hätten jetzt zum Thema 3 mal ein paar Anmerkungen, dann
kriegen genau,
wir uns mal Thema 3 raus.
Gut, machen wir es mal so. Da hat mir in der Tat nicht, oder man muss das ein bisschen differenzierter betrachten, da wird ja die Frage gestellt, ob man bei einer Derecognition, also ich verkaufe ein Finanzinstrument, auf dem eine Loan Loss Provision liegt, ob man dann quasi zum Abgangszeitpunkt nochmal differenzieren muss in eine, also die Loan Loss Provision neu kalkulieren muss, um überhaupt zu differenzieren, was ist Abgangsgewinn und was ist Veränderung der Risikovorsorge bis zum Abgang. Ja? Und dann als Ergebnis der Diskussion verweist man darauf, naja, das kann man unter Wesentlichkeitsaspekten irgendwie sich anschauen und vielleicht wegdrücken oder auch nicht. Ja. Also das finde ich als Begründung reichlich schwach, muss ich sagen, weil für mich würde, also aus meiner Sicht muss man differenzieren, ob das ein Asset ist, was bereits defaulted ist oder nicht. Und wenn es defaulted ist, dann geht für mich immer eigentlich die Anpassung der Risikovorsorge vor. Ja, weil zum Abgangszeitpunkt, wenn ich dann neu kalkuliere, dann weiß ich, wie hoch ist denn mein tatsächlicher Verlust, den ich realisiere, wenn das Ding abgeht. Deshalb ist das für mich immer Risikovorsorge und nicht ein Abgangsgewinn oder Verlust.
Also und, immer noch mal neu kalkulieren.
Ich würde nicht neu kalkulieren, sondern kenne ja den Verkaufspreis und weiß dann auch, ich würde quasi den Veräußerungsgewinn sozusagen, der im Accounting entsteht, in die Anpassung der Risikovorsorge stecken. Ja, weil das ist es am Schluss, was passiert, dass ich durch den Verkauf meine Risikovorsorge determiniere und einfriere. Also die ist dann realisiert.
Ja, Sie machen aber jetzt einen Shortcut, ne? Sie sagen ja, der Verkaufspreis.
Ja, genau. Ah, genau.
Sie machen
ja
einen Shortcut.
Ja, genau. Genau.
Das ist das, was Sie wollen. Und es ist klar, in Deutschland wollen Sie machen einen Shortcut. Nur, Sie sagen, der Verkaufspreis sagt eigentlich, was die richtige Risikovorsorge ist.
Ah, genau.
Sie sagen nicht, ich berechne die Risikovorsorge und dann kann es daneben noch ein Abgangsergebnis genau geben. Bei Ihnen gibt es kein Abgangsergebnis.
So ist es. Kann es nicht geben.
Kann es nicht geben,
wenn Sie sagen. Es ist auch nicht Ziel, durch den Abgang ein Abgangsergebnis zu realisieren, sondern die Risikovorsorge zu determinieren und dann kein Risiko mehr zu haben daraus, dass sich die noch weiter verändert.
Dann muss man natürlich hinterfragen, warum verkaufen Sie dann?
Genau das, um es quasi zu fixieren und aus den Büchern rauszuhaben. Aber deshalb wäre das für mich eigentlich eine vernünftige Antwort.
Aber die Summary widerspricht dem jetzt gerade, ne?
Ja, genau. Deshalb sage ich, das passt mir überhaupt nicht.
Ach so.
Ich finde diese Begründung auch vollkommen schwach. Ja, dann irgendwie auf die Wesentlichkeit auszuweichen, wenn man dann auch quasi das, was ich für richtig empfinde, nicht auch argumentativ begründen kann. Und ich denke, dass man das Thema eigentlich dann nur noch hat bei den Nicht-Defaulted, wo ich faktisch dann durch den Abgang eine Auflösung von einer quasi dann verschwindet der Expected Loss. Ja.
Der 12-Month-Expected Loss
verschwindet,
ja. Und bei den anderen, wenn sie sowieso in Lifetime Expected Loss sind, malen sie, machen den Shortcut. Das meinen Sie?
Nee, dann verschwindet der auch. Für mich ist die Differenzierung eigentlich, also bei Lifetime Expected Loss ist es ja so, dass ich erwarte ja noch nicht zwingend einen Ausfall, sondern habe erstmal eine Verschlechterung der Kreditqualität.
Genau.
Das ist für mich noch ein Unterschied, ob ich in Stage 3 bin. Ja, also in Stage 3 würde ich sagen, ist das für mich ganz klar ein Abgang, kann nur Risikovorsorge sein und kein Abgangsgewinn oder Verlust. Davor, gut, da bin ich auch im Thema, dass in Stage 1, dass ich bei Zugang quasi schon Risikovorsorge los habe. Insofern muss ich auch verkraften, dass dann quasi ich einen Abgangsgewinn ohne Berücksichtigung der Risikovorsorge ermittle.
Ich habe ein bisschen Sympathie für das, was Sie sagen, weil bislang sagen wir ja immer, ich kann ja auch, wenn ihr offen hier, weil wir denken immer, der Unterschied zwischen Stufe 2 und Stufe 3 ist irgendwie nicht so wirklich relevant. Und da hätten Sie natürlich dann einen richtig relevanten Unterschied zwischen Stufe 2 und Stufe 3. Wenn Sie sagen,
also der ist definitiv da. Also das ist eine ganz andere Qualität. Auch wenn ich denke, in der Stufe 3 kann ich auch die Ermittlungsmethodik von Stufe 2 anwenden, wenn ich quasi portfoliobasiert ermittle und nicht cashflow-basiert. Also das geht insofern. Aber von der Kreditqualität habe ich nochmal einen riesigen Unterschied.
Aber das hat die ITG ja so nicht diskutiert.
Die hat das gar nicht danach differenziert, sondern einfach in einen Topf geworfen und ein total seltsames Ergebnis aus meinem Empfinden kommt dann raus. Ja. Und dann weicht man dieser Komplexität aus, indem man sagt, naja, der Unterschied ist vielleicht nicht wesentlich oder packt es da rein oder da rein.
Ich muss sowieso monatlich neu berechnen.
Ja, genau. Und das finde ich aber ist schwach.
Ist denn nicht nur, egal wo du jetzt, ob du jetzt ein Bucket 1, nehmen wir mal dein Beispiel 1 und 2 bist oder ein 3, nicht nur eine Frage, wo du den, gehen wir mal von einem zusätzlichen Loss aus, den ausweist? Weil was wäre eine Situation, wenn ich jetzt, wo ich einen Unterschied habe, wo ich sage, ich habe jetzt, nehmen wir mal, einen Teil des Losses wird über ein Impairment erfasst und der andere Teil ist dann Abgangsverlust. Ich muss ja irgendwie, wenn ich den kompletten Betrag, dann wäre es ja in Anführungsstrichen nur eine Ausweisfrage.
Ja, aber auch die schmeckt mir überhaupt nicht, weil dann wäre ich ja, also angenommen, auf der Basis wird jemand sagen, naja, ich kann es nicht genau unterscheiden und deshalb packe ich alles in Veräußerungsgewinn. dann ist ja im Prinzip mein Schätzfehler aus der letzten Bewertung ist Veräußerungsgewinn. Das kann ich nicht nachvollziehen. Weil ich schätze eine Risikovorsorge.
Fehler kann es nicht sein.
Es ist ein Schätz. Es ist eine Schätzung, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Aber im Verkaufszeitpunkt weiß ich, wie es ausgegangen ist.
Ja, deswegen sage ich, da ist doch egal, in welcher Bucket du bist. Wenn du jetzt sagst, was sind meine Zukunft erwarteten Cashflows und du hast ihn verkauft, dann muss das eigentlich immer der komplette Betrag sein. Wie kann man da zu zwei Beträgen kommen?
Ich hätte gesagt, ich würde da zwischen Stage 2 und 3 schon noch unterscheiden. Bei 3 habe ich einen eingetretenen Verlust. Und da sehe ich die Schätzthematik eigentlich deutlich eher. Da sage ich, da ist schon irgendein Loss-Ereignis eingetreten und ich muss befürchten, dass ich meine Kohle nicht wiederkriege. Dann würde ich auch sagen, würde ich alles im Grunde genommen, was bei Abgang sich in irgendeiner Form korrigierend darstellt, gegen die Risikovorsorge läuft. Wenn ich aus Stage 2 verkaufe, ist ja noch kein Ereignis eingetreten. Es hat sich nur die Kreditwürdigkeit verschlechtert, und zwar so deutlich, dass ich von 1 auf 2 gerutscht bin. Aber noch zahlt der tapfer. So, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das Ding im vorauseilenden Gehorsam, damit da nicht wirklich was daneben geht, könnte ich mir natürlich alles Mögliche vorstellen. Da muss es nicht zwingend ein Schätzfehler sein, dass ich den Expected Loss falsch geschätzt habe. Es können, was weiß ich, Unterschiede im Zinsniveau gewesen sein, sodass ich sage, es sind rein technische Erfolge, die in irgendeiner Form da sind, die für mich inhaltlich dann eher ins Zinsergebnis gehören, beziehungsweise halt in den Abgangserfolg. Aber da würde ich zwischen 2 und 3 schon, also inhaltlich unterscheiden, zumindest mal konzeptionell.
Genau, also das ist aber jetzt wirklich eine Accounting View, weil Risikomanager, denen ist das vollkommen egal, ob das jetzt Abgangsgewinn ist oder sonst was. Ich meine, die arbeiten mehr in ihren Expected Loss Modellen und das wäre ein Punkt, der wird sich aus meiner Sicht lohnen, den nochmal zu adressieren.
In beiden Fällen, aber wenn ich jetzt, ob ich jetzt Default bin oder nicht, ob ich jetzt, ich habe jetzt eine Verschlechterung, schätze ich doch die zukünftig erwarteten Cashflows. In beiden Fällen. Warum ist es einmal ein Schätzfehler, im anderen Fall ist es kein Schätzfehler? Also das ist den Unterschied, also Fehler würde ich sowieso nicht sagen.
Weil du beim wenn du in Stage 3 bist, ist ein Ereignis eingetreten, das so gravierend ist, dass du sagst, ich glaube nicht mehr, dass ich sämtliche Cashflows bekomme. Damit bekomme ich auch nicht mehr die Zinscashflows und damit muss eigentlich klar sein, dass alles, was du schätzt, im Grunde genommen noch die gesamten Zahlungsströme sind, egal ob es Zins oder Tilgung ist. Aber ob du jetzt noch irgendwelche Opportunitätserfolge hast, die spielen einfach keine Rolle mehr. Es wird praktisch unmittelbar direkt gegen die noch ausstehenden Zahlungen gebucht und es wird nicht davon ausgegangen, dass du mehr wieder kriegst, als du, sag ich mal, rein rechnerisch dir ausgerechnet hast. Bei Stage 2 ist dieser Effekt, wenn du so willst, nur befürchtet, aber noch gar nicht eingetreten, weil der noch zahlt. Deswegen machen wir auch eine Bruttodarstellung in der G&V. Das heißt, die Zuführung zur Risikovorsorge wird an einer anderen Stelle gebucht als der Zinsertrag.
Ja, aber ich habe eine andere Darstellung schon der Effektivzinsmethode.
Ja, okay.
Das ist schon der große Unterschied, dass ich ja netto mache und nicht mehr brutto. Ja, okay. Das würde dann rechtfertigen, wenn man diesem Argument jetzt folgt, dass man dann beim Abgang auch anders umgeht mit. Aber das ist halt nicht diskutiert worden. So war die Frage, glaube ich, auch nie adressiert.
Ja, aber die Antwort, die führt jetzt zu einer Ausweisunsicherheit und zu einem Thema der Wesentlichkeit dann. Das finde ich nicht so schön, muss ich echt sagen, weil die Frage könnte man lösen.
Die Frage hier war doch, muss ich überhaupt vorher noch einen Impairment-Test machen? Und dann sagen sie ja. Oder kann ich nicht einfach hingehen und sagen, das geht alles in den Verkaufsverlust rein?
Genau, aber ich meine, für mich ist das quasi nicht die relevante Frage an der Stelle.
Ich sehe nur noch nicht ganz, warum mit der Antwort, die hier geben, du ein Problem hast. Weil ich würde jetzt sagen, ja, ich kann trotzdem, so wie du es gerade gesagt hast. Es geht ja hier in der Antwort nur darum, muss ich vorher, ob ich jetzt in Bucket 1, 2 oder 3 bin, muss ich vorher, oder 2 oder 3 bin, muss ich vorher noch einen Impairment-Test machen, bevor ich die recognize.
Genau, also dann würde ich sagen, in jedem Fall nein. Ich würde sagen, nein, muss ich nicht.
Ja, man kann es auch anders sagen. Du machst den, aber deine erwarteten Cashflows hast du schon festgelegt durch den Verkaufsding. Das kommt auch selber raus dann. Aber es kommt am Ja.
Es kommt nicht aufs Gleiche raus, weil wenn ich einen Loss Allowance Test mache, kann ein Wert rauskommen, der vom Transaktionspreis abweicht. Warum?
Dann soll ich verkaufen für 100, weiß das nicht. Ich weiß ja schon, dass ich in einem Monat mache und dann kommt was anderes raus. Als die 100,
die ich in einem Monat mache? Nein, der Verkaufspreis ist doch das Ergebnis der Verhandlung zwischen zwei Parteien. Die müssen doch nicht die gleiche Einschätzung haben zum Lifetime Expected Loss. Können sie doch gar nicht.
Also das finde ich mal interessant, weil das, ich gehe jetzt hin, habe das Ding verkauft für 100 in einem Monat und dann gehe ich hin und schätze dann nochmal Impairment. Ich meine, ich muss ja vor Derecognition machen, nicht einen Monat vorher. Und dann sage ich, aber ich kriege nicht 100, sondern vielleicht schätze ich 80 oder 110 und das kann ich machen. Das finde ich aber seltsam. Also das war eben mein Punkt, wo ich sage, es kommt doch sowieso auch selber raus. Damit kann ich natürlich schön steuern. Ja? Ich kaufe 100, verkaufe 100 und sage, also nee, ich gehe davon aus, es wäre nicht so viel. Dann zeige ich das in unterschiedlichen Teilen der GV.
Deshalb, ich verstehe die Antwort deshalb nicht und meines Erachtens muss man differenzieren und in Stage 3 wäre ich immer bei der Risikovorsorge und in 1 und 2 wäre ich immer beim Abgangsergebnis.
Und Unbedarftheit hätte ich jetzt gesagt, wenn ich einen Verkauf habe und ich mache für einen Impairment-Test, dann muss ich immer den festgelegten Verkaufsvertrag berücksichtigen, nicht irgendein Wolkenkuckucksheim, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe ja dann einen Vertrag vorliegen. Und dann geht es natürlich darum, deswegen würde ich sagen, ich kann eigentlich keine Unterscheidung haben. Ich habe mal ein Impairment von 10 und dann verkaufe ich und denke, ach, sieh da kommen ja doch nochmal 5 weitere Verluste, die ich aber schon wusste. Das kann ja nicht sein. Deswegen ist wirklich der, und das kann ich, habe ich zwar noch nicht ganz verstanden, nachvollziehen, wenn man sagt, die Ausgangslage bei Bucket 2 von dem Wert, von dem Buchwert, von dem ich ausgehe, ist eine andere als bei Bucket 3. Und deswegen zeige ich diesen Komplettbetrag in einer anderen, einmal Abgangsverlust von mir aus und einmal Impairment oder so.
Die Ausgangslage ist gänzlich anders, weil ich in Stage 3 nicht erwarte, dass ich bezüglich dieses Geschäfts die vertraglichen Cashflows erzielen kann. In Stage 1 oder 2 erwarte ich für jedes einzelne Geschäft, dass ich die vertraglichen Cashflows bekomme, weiß aber für die Grundgesamtheit der Geschäfte, es werden mir welche ausfallen. Und deshalb gibt es die Risikovorsorge.
Das ist eine Ausgangslage, aber wenn du jetzt du bist jetzt in Stage 2 und verkaufst das Ding, was mit 100 noch in den Büchern steht, für 95, dann kannst du doch nicht mehr davon ausgehen und sagen, ich werde aber weiter die 100 bekommen.
Nein, das ist dann ein Veräußerungsverlust. Aber das ist keine Anpassung der Risikovorsorge.
Okay, weil, wie ich das dann nenne, überlasse ich den Experten.
Nein, weil das ist total ja gerade, das war ja Zweck des Decouplings eigentlich auch. Ja. Dass ich da einfach in zwei getrennten Schuhen bin.
Das ist auch total wichtig, weil wenn das die 5 jetzt in Ihrem Beispiel Risikovorsorge wären, müsste ich das als Overlay gegebenenfalls überall mein komplettes anderes Portfolio machen, richtig? Wenn ich für die eine, die ich verkaufe, sage ich, ich habe mit meinem normalen Berechnen, mit meinem normalen Expected Credit Loss Modell, habe ich 100 ausgerechnet, der Verkaufspreis ist 95, ich habe 5 zusätzliche Verluste und erfasse die zusätzlichen 5 Verluste als Risikovorsorge, ordne die also der Risikovorsorge zu, muss ich dann über den Overlay eigentlich allen homogenen vergleichbaren Forderungen, die doch drinstehen, die auch 100 haben, die muss ich auch auf 95 berichtigen. Wenn ich das natürlich als Abgangserfolg mache, bin ich da fein sauber und muss keinen zusätzlichen Macroeconomic, also keinen zusätzlichen Overlay machen auf der Portfolioebene. Also das sind ganz wichtige Fragen.
Ja, und es ist praktisch leicht umsetzbar und theoretisch begründbar und deshalb verstehe ich nicht, dass man hier das Wesentlichkeitsargument stresst und das Ergebnis so im Unklaren lässt.
Das liegt daran, wie die Gruppe zusammengesetzt ist.
Wahrscheinlich.
Ich habe vorher nicht verstanden, wie die Gruppe zusammengesetzt worden ist.
Ist natürlich für den Normalverbraucher schon irgendwie seltsam, dass man sagt, ich erwarte, dass ich alles noch bekomme. Ja, da wird mir nur irgendwie mit Zins setzen. Ich bin jetzt noch nicht in Phase 3. Und dann verkaufe ich das Ding unter den eigentlich von mir erwarteten Cashflows. Und dann sage ich, auch bei den anderen wird das anders sein. Von getrieben, aber das ist ein anderes Thema, da ich sage, wenn ich irgendwo ein Verkaufshaus festhabe, dann sind das die für mich zukünftig erwarteten Cashflows. Da kann ich nicht hingehen und sagen, jetzt mache ich mal irgendwie noch ein Modell und sage, aber vielleicht kriege ich ja mehr.
Also man muss das jetzt mal aufpassen. Wenn man etwas typisch wäre, wenn ich was in Stage 2 verkaufe, gut, dann kann Also das sind gerade die schwierigen Grenzfälle. Ja. Also es kann natürlich sein, dass auf dem Geschäft noch quasi ein ganz anderes Zinsniveau liegt, weshalb man das verkauft und irgendwie loswerden will, um quasi Belastungen des Zinses zu reduzieren und lieber jetzt für die Zukunft und lieber jetzt einen Veräußerungsverlust hinnimmt. Oder ich will nicht ausschließen, dass das auch ein Signal wäre, ob, wenn das tatsächlich bonitätsgetrieben ist, jetzt der Veräußerungsverlust, ob nicht vorher hätte eine Risikovorsorge gebildet werden müssen. Also hätte der nicht vorher schon in Stage 3 gebracht werden müssen, weil man eigentlich doch damit gerechnet hat, dass der nicht die vertraglichen Cashflows liefert. Ja. Also es könnte ein Signal sein, dass man den schon vorher hätte rüberschubsen müssen. Aber dann habe ich das falsch gemacht, quasi die Klassifizierung falsch gemacht.
Ja, sowas können wir natürlich super gut in der deutschen Gruppe erstmal diskutieren und dann vorbringen. Mit einem vernünftigen Paper.
Ja. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, wie man sich da jetzt reinklingt. Also das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob andere noch irgendwie andere wesentliche Themen gesehen haben, wo man sich hätte,
wo man sich nochmal einbringen sollte. Topic 4 ist halt seltsam. Ne? Also Topic 4 ist genauso seltsam mit dem, da ist schwierig zu verstehen, was man da möchte, mit den Financial Guarantees.
Ja, das aber ist vom Ergebnis, glaube ich, kann man da...
Ja, ist zu eng am Standard gelesen, klar, aber es macht schon schwierig, soll ich tatsächlich sagen, weil ich habe eine harte Patronatserklärung der Mutter und der Darlehen läuft auf die Tochter und dann habe ich einen significant increase in credit risk der Tochter. Ich habe aber die harte Patronatserklärung und darf die nicht berücksichtigen für den significant increase in credit risk. Ist schon schräg. Ja, also Frage, weil das ist... Ja, es ist die Frage der Synthetisierung, die ich dann immer mich in Frage, ist das tatsächlich, ist die Financial Guarantee, muss ich die nicht synthetisieren, habe ich nicht einfach, eigentlich, wenn ich eine harte Patronatserklärung und auch als noch härter, ich habe einen Schuldbeitritt. Darf ich dann den Schuldbeitritt nicht berücksichtigen für Significant Increase in Credit Risk? Oder würde ich dann sagen, ich habe einen Schuldbeitritt, mich interessiert gar nicht das Kreditrisiko des Tochterunternehmens, sondern mich interessiert das Kreditrisiko desjenigen, der die beste Bonität hat in der Gesamtschuldnergruppe. Und wenn man das so liest, heißt es, nö, darfst du nicht berücksichtigen. Das ist schon schwierig. Das ist natürlich das Problem, was ich sehe bei Topic 4 ist, passt das auf unsere Rechtssituation, was wir da diskutiert haben, oder passt das nicht?
Aber da kommt man wahrscheinlich nicht an dem Standardtext vorbei. Also ich meine, da steht ziemlich deutlich drin, dass man quasi Garantien oder späteres Recovering oder Ansprüche an Dritte nicht berücksichtigen darf.
Es sei denn, ich biege vorher ab und sage, ich synthetisiere einfach. Ne? Ich habe halt nicht... Ich habe nicht
nur dafür fehlt auch die Grundlage, oder? Um das zu tun. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es bisher...
Bei einer harten
Patronatserklärung. Schuldbeitritt sehe ich nochmal ein bisschen anders.
Ja, genau, die würde ich auch. Bei einem Schuldbeitritt würde ich halt sagen, das ist halt das Kreditrisiko der Gesamtschuldner halt, ne? Ja. Der Gruppe. Bei einer harten Patronatserklärung ist natürlich immer das Problem, dass die auslaufen kann. Dann hänge ich natürlich wieder mit meinem Risiko des dann Tochterunternehmens da drin. Aber das könnte man natürlich auch mal schön diskutieren.
Das heißt, es ist eine Many-ITG, das kann
ich nicht vor. Ich kenne sechs, die nicht zugestimmt haben.
Also ich habe die Punkte zunächst vernommen festgehalten, was Sie zu Thema 3 und 4 jetzt geäußert haben. Und für mich sind es natürlich schon in der ersten Sitzung treffende Beispiele, dass es durchaus zu den Diskussionsergebnissen was zu sagen gibt. Ich würde Ihnen gegenüber zumindest zusagen, ich kann auch gern nochmal nachträglich eruieren, also ich nehme die Unterlagen, man kann natürlich auch mithören, nochmal, ob es andere, vielleicht noch genauere Erkenntnisse gibt, außer das, was jetzt hier protokolliert ist. Es macht vielleicht die generelle Frage aber nochmal deutlich, ob und was wir unternehmen, um uns bei den Themen einzubringen. Und Sie haben ja einige Vorschläge gemacht. Ich denke mal, dass ich auf jeden Fall mitnehme, dass wir den Kontakt zur ETG mal aufbauen. Das scheint mir erstmal kein Hindernis. ich kann durchaus auch die Chance nutzen, dass unsere eigene Arbeitsgruppe mal angesprochen wird. Mir ist bewusst, dass natürlich dort viele Industriemitglieder sind, die vielleicht dann sagen, das Thema beschäftigt uns gar nicht. Aber zumindest, dass der Fachausschuss sich mit den Themen befassen will. Und wer glaubt, dass er als Mitglied für Befassung eben zur Verfügung steht oder gar Befassung schon vorgenommen hat, das kann ich ja mal rausfinden. Daraus können wir vielleicht ableiten, ob wir sagen, wir brauchen, um irgendwie mehr als nur zwei oder drei Leute zu finden, weitere Personen.
Oder wir gehen über die Bankenverbände. Ja. Weil das ist ja kein geordneter Prozess jetzt. Die wissen auch nicht, wie sie sich einbringen können. Und das könnten wir natürlich hier anbieten, dass wir das kanalisieren aus den Bankenverbänden heraus, quasi zurückadressieren in die ITG. Also ich denke, diese Ressourcen sollten wir nutzen dafür. Mhm. Da braucht es natürlich auch einen geordneten Prozess. Also die haben ja auch ihre regelmäßigen Sitzungen in Arbeitsgruppen und haben zeitlich unheimliche Vorläufe. Also wir müssten mal vielleicht mit dem deutschen ITG-Vertreter das mal besprechen, wie er so die zeitliche Horizont sieht, vielleicht bis zu seiner nächsten Sitzung quasi Feedback gesammelt zu haben und dann ihm das mit auf den Weg zu geben.
Also gut, dann nehme ich auch gerne die Bitte auf, dass wir mit unseren Mitgliedern, den Bankverbänden Kontakt aufnehmen. Das machen wir wahrscheinlich erstmal informell und dann können wir mal eruieren, auf welchem Weg das, also da gibt es ja jede Form von Zusammenarbeit, ist ja denkbar, wir bei denen oder dass wir tatsächlich irgendwas Eigenes aufsetzen und die dann bei uns mitwirken, das können wir im nächsten Schritt dann entscheiden.
Und was wir auch machen können, ist natürlich, dass wir Martin Edelmann unser Feedback übermitteln. Ja, als Bankenmensch versteht er im Zweifelsfall mit deutschem Hintergrund noch eher, wo unsere Belange sind. Und er kann Kumar dann auch direkt ansprechen. Ja. Also pass mal auf, wir haben das nochmal, der Deutsche Standardsitz hat sich das nochmal angesehen und vom Hintergrund des deutschen Rechts sind da so ein paar Fragen aufgekommen, ob denn das tatsächlich so astrein ist. Meine Erwartungshaltung, dass da irgendetwas passiert, ist nahe Null, wenn nicht unter Null. Der IASB wird uns verrecken versuchen, den Standard nicht zu öffnen. Absolut klare Ansage. Ja, die werden alles tun, um das Thema irgendwie wegzudiskutieren. Aber das soll uns nicht stoppen. Ja? Nur ich glaube, wir sollten nicht erwarten, dass da in irgendeiner Form auch nur irgendeine Guidance oder irgendein Illustrative Example irgendwie entwickelt wird.
Aber bei dem Topic 3 kann man auch sagen, das ist ja nur ein Ausweisthema in der GmbH. Ja? Also das ist ein Ding, das muss auch wahrscheinlich gar nicht im Standard adressiert sein. Aber in einem Ergebnisdokument aus der Diskussion, da hätte ich schon ganz gern, dass da nicht ein falscher Zungenschlag rüberkommt.
Wie gesagt, aber es gibt ja natürlich noch die anderen drei, da müssen wir gucken, ob das bei den anderen dreien genauso steht. Ne? Also das ist jetzt das.
Ja.
Ne? Ja. Kann ich Ihnen nachher Herr Freiberg, mal schicken.
Können Sie so nett sein,
dass die wir. Die schicke ich Ihnen gleich. Okay.
Gut, dann nehme ich also mit, dass neben den Wegen, wen wir ansprechen, auch die Punkte, also vor allem geklärt werden, wie viel potenzieller Nutzen da mit der Befassung, aus der Befassung irgendwie gesehen wird und insbesondere eben auch, wen wir rankriegen, der wirklich, also wer sich wirklich inhaltlich damit auseinandersetzen würde. Gut, und dann sage ich Ihnen zu, dass sobald wir die Informationen oder sinnvolle Informationen zusammengetragen haben, wir das Thema Ihnen wieder vorstellen. Mit Sicherheit vor der nächsten Sitzung der Gruppe. Soll es das gewesen sein?
Wir sind im September.
Genau, Mitte September. Gut, dann vielen Dank für das Feedback.
Danke, Herr Große. Dann schließe ich hiermit den öffentlichen Sitzungsteil für heute. Mache eine kurze Pause und dann